Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Folge 35 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute mit dem Juraprofessor Dr. Philipp Hacker, mit dem wir gleich über die Regulierung künstlicher Intelligenz sprechen wollen. Mein Name ist Martin Schirmbacher und meine Co-Host heute muss ich euch nicht groß vorstellen. Mit mir heute dabei ist nämlich wieder einmal Marlene Schreiber, die mindestens schon dreimal mit mir Podcast aufgenommen hat. Vielleicht, liebe Marlene, sagst du dennoch einen kurzen Satz den Zuhörenden, die dich nicht kennen, zu dir.
Ja, danke. Erstmal danke auch, dass ich trotzdem immer noch mal eingeladen werde. Ich freue mich sehr. Genau, ich bin Marlene Schreiber. Ich bin seit 10 Jahren bei Herting und leite gemeinsam mit meinem tollen Kollegen Daniel Schätzle das Team Digital. Wir beraten unsere Mandanten vor allem zur Umsetzung von digitalen Geschäftsmodellen oder bei Digitalisierungsprojekten, also alles, was so mit E-Commerce und Plattformen zu tun hat. Es ist vor allem viel Vertragsgestaltung, also zu Softwareentwicklung, Software as a Service. Oder eben die Verträge, die mit den Kunden geschlossen werden. Und es sind vor allem Fragestellungen zum IT- und manchmal auch Datenschutzrecht.
Du machst ja viele Sachen, die hast du gerade schon aufgezählt, aber auch viele, die nicht unmittelbar mandatsbezogen sind. Und gerade heute habt ihr eine aktuelle Ankündigung draußen. Das ist doch bestimmt für die eine oder andere Zuhörerin auch interessant.
Ja, ich freue mich sehr. Gemeinsam mit Nina Dirks organisiere ich dieses Jahr den 4. IT-Juristentag, das Barcamp zur Digitalisierung und Recht. Und wir konnten heute endlich Save the Date raushauen. Am 15.09. finden wir uns in Hamburg wieder zusammen und freuen uns auf ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, sich im Barcamp-Format mit uns zu aktuellen IT-rechtlichen Fragen, Best Practices und aktuellen Entwicklungen auseinanderzusetzen. Das wird ganz toll.
Und ist die Anmeldung schon offen?
Die Anmeldung ist schon offen. Tickets können schon gekauft werden, ja.
Prima. Und wer kann sich da alles anmelden?
Na, alle Kolleginnen und Kollegen, die im weitesten Sinne mit IT-Recht zu tun haben, also vor allem natürlich Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, aber auch Inhouse, Datenschutzbeauftragte. Wir haben zum Glück auch immer ein paar ITlerinnen dabei, die uns so ein bisschen die technischen Aspekte näher bringen können. Gedacht, das ist als Austausch auf Augenhöhe. Vielleicht auch ganz interessant, wer so mit dem Barcamp-Format nicht so firm ist. Es gibt also kein Konferenzprogramm, wo die Vortragenden schon vorher feststehen, sondern es gibt einen Pitch am Anfang oder die Möglichkeit, eine Session zu pitchen. Das heißt, jede und jeder, die da sind, können da ihr Thema vorstellen und abgestimmt wird mit den Füßen. Also das Thema, das am meisten interessierte Zuhörerinnen oder Mitdiskutanten hat, kommt dann ins Programm.
Und ihr habt mehrere Sessions parallel.
Richtig.
Gut, ich glaube, darauf werden wir noch das ein oder andere Mal eingehen. Bis zum 15.09. ist ja noch über ein halbes Jahr hin, wenn ich das jetzt richtig überblicke.
Richtig, deswegen ja erstmal save the date. Aber wer dir folgt oder mir folgt in den sozialen Netzwerken, wird es finden. Es gibt auch eine eigene Website, die können wir ja...
Genau, in die Shownotes tun. So machen wir das. Ja, bevor wir den Philipp Hacker begrüßen und mit ihm über Artificial Intelligence sprechen wollen. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen profaner möglicherweise, jedenfalls wenn ich an das denke, was ich gleich erzählen möchte. Wir leiten ja immer ein mit dem Blick in unsere Inboxes. Was beschäftigt dich derzeit am meisten? Was liegt auf deinem Schreibtisch?
Auf meinem digitalen, imaginären Schreibtisch. Ja, tatsächlich beraten wir die ersten Mandanten jetzt zum DSA, zum Digital Services Act, auf Deutsch Gesetz über digitale Dienste.
Was ist der DSA? Magst du das einmal ganz kurz sagen?
Ja, der DSA ist Teil des digitalpolitischen Gesetzespakets der EU. Der andere Teil ist der DMA, also der Digital Markets Act. Da geht es eher so um wettbewerbsrechtliche Regelungen. Und der DSA, der am 16.11. letzten Jahres in Kraft getreten ist, der regelt im Kern ja die Verantwortung und Haftung, besondere Sorgfaltspflichten für digitale Vermittlungsdienste.
Digitale Vermittlungsdienste, was ist das und wer ist sozusagen Adressat des DSA?
Ja, ist eine gute Frage. Der Adressatenkreis ist erstmal sehr weit, zumindest was so die niedrigste Regulierungsstufe angeht. Und das ist jede in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung. Was das Entgelt angeht, schließt es auch werbefinanzierte Erbringung der Dienste mit ein. Das ist vielleicht noch wichtig. Ich blicke in dein ratloses Gesicht.
Ja,
gelöst habe ich das noch nicht. Also es geht vor allem um Online-Vermittlungsdienste, also alles, was so mit Access, Caching und Hosting-Diensten zu tun hat. Also das umfasst Internetanbieter, Cloud-Dienste, VPN-Dienste, Proxy-Server, Web-Hosting, Internetsprachtelefonie, zum Teil auch Suchmaschinen, jegliche Dienste zum Online-Austausch von Informationen und Inhalten. Also Online-Foren können darunter fallen, Online-Plattformen, die Informationen im Auftrag von Nutzern nicht nur speichern, sondern auch in irgendeiner Form öffentlich verbreiten. Also digitale Marktplätze, so wie eBay oder Social-Media-Angebote wie Instagram, App-Stores. Die Liste könnte man weiter.
Also schon viele unserer Mandanten, die sich vielleicht
auf jeden Fall
momentan noch gar nicht so richtig angesprochen fühlen mögen davon.
Richtig, richtig. Und auch deshalb so ein weiter Anwendungs- oder Adressatenkreis, weil ähnlich wie bei der DSGVO nicht maßgeblich ist, ob der Anbieter seinen Sitz in der EU hat, sondern ob er seinen Dienst Nutzern in der EU anbietet.
Also auch Meta mit Facebook, Instagram, WhatsApp fällt im Zweifel der Boden.
Auf jeden Fall.
Und was sind so die wesentlichen Regelungen? Ich nehme mal an, dass du jetzt nicht in die Einzelheiten einsteigen möchtest, aber was sind so die Dinge, die diese Plattformen tun müssten?
Ja, also was genau getan werden muss, also so Art und Umfang, das muss man differenziert sehen. Das differenziert sich nach im Wesentlichen drei Gruppen, also alle Provider, die ich genannt habe oder die eben drunter fallen, größere Online-Plattformen und sehr große Plattformen, die so ab 45 Millionen Nutzern beginnen. Aber alle müssen also zumindest Transparenzberichte veröffentlichen, Kontaktstellen benennen, sollten sich ihre Nutzungsbedingungen ansehen. Und ein Beispiel, das jetzt auch durch die Medien gegangen ist, sie haben die Pflicht zur Bereitstellung eines sogenannten Notice- und Takedown-Verfahrens für digitale Inhalte. Also müssen die Möglichkeit einräumen, dass Nutzer Inhalte melden können und dass über dieses Verfahren auch effektiv Abhilfe geschaffen wird. Also jetzt keinen Schreck kriegen, das Haftungsprivileg, das wir kennen, das bleibt grundsätzlich. Also auch weiterhin haften Anbieter jetzt nicht ohne weiteres für illegale Inhalte oder Waren oder Dienstleistungen ihrer Nutzer. Wird also keine eigenständige Überwachungspflicht geschaffen, aber dieses Verfahren muss eben implementiert werden.
Jetzt ist der DSA ja offenbar schon in Kraft. Ab wann gilt das alles? Also ab wann müssen diese Vorgaben, wenn du sagst jetzt Nutzungsbedingungen und so weiter, ab wann muss man sich da als Unternehmen drum kümmern?
Nein, drum kümmern, damit sollte man langsam beginnen. Umgesetzt sein muss es zum 17.02.2024. Heute haben wir den 14.02., wenn wir aufnehmen.
Allerdings 2023.
Richtig. Aber was dringlicher ist die Meldepflicht von Plattformbetreibern zum 17.02. über die Zahl der aktiven Nutzer. Das ist deshalb wichtig, weil ist also diese Einordnung in die Kategorie, von der ich eben gesprochen habe, also Provider, große Online-Plattform, sehr große Online-Plattform, die hängt eben von der Anzahl der aktiven Nutzer ab.
Und deine Leute sind jetzt hergegangen, haben bei den Mandanten die Nutzer gezählt?
Ja, was können Juristen am besten rechnen? Nein, das natürlich nicht, aber es gibt große Unsicherheit, was die Auslegung dieser Kriterien angeht. Also was sind überhaupt aktive Nutzer? Das ist im DSA leider nicht so geregelt, dass das ohne weiteres ersichtlich ist. Wie auch einige andere
Stark.
Stellen, aber
super.
Aber das ist
erster Punkt,
auch so,
meldet die Nutzer, wir sagen euch nicht, wer Nutzer ist.
Ja, so ungefähr. Also tatsächlich auch so weit, dass sich viele Betreiber von Vermittlungsdiensten direkt an die EU-Kommission gewandt haben. Und Anfang Februar hat die auch Leitlinien veröffentlicht, die durchaus hilfreich sind, aber wie das immer so ist, also diese Leitlinien helfen bei der Auslegung, sind aber eigentlich nicht mehr als...
Und auch reichlich spät kommen, ne? Wenn ich jetzt mal die letzten Monate damit verbracht habe, zu überlegen, ob Nutzer, die bei mir zwei Accounts haben, einer oder zwei Nutzer sind, dann wäre es schon nicht so schlecht gewesen, vor dem ersten, zweiten
zu wissen.
Ja gut,
aber also zwei Wochen Umsetzungszeit reichen, nein, also genau so ist es. Also die kamen sehr spät und sind auch nicht bindend. Also es ist mehr so eine Art Meinungsäußerung. Kleiner Fun-Fact am Rande, man hätte durchaus auch eine verbindliche Entscheidung in Form eines delegierten Rechtsakts veröffentlichen können. Das hätte aber das neu zu schaffende Gremium für digitale Dienste hätte damit eingebunden werden müssen. Und dieses Gremium gibt es noch nicht. Aber ja, wir haben jetzt unverbindliche Auslegungshilfen oder Leitlinien zu einem unzureichenden Gesetz und damit arbeiten wir. Und da sind dann Juristen durchaus hilfreich oder können hilfreich sein. Wir bemühen uns zumindest.
Jetzt noch deine Möglichkeit des Werbeblocks. Warum muss man das machen? Oder anders gefragt, was passiert, wenn sich Unternehmen da nicht kümmern?
Ja, tatsächlich haben wir so ein bisschen eine Situation wie vor der DSGVO, zumindest auch was die Folgen angeht. Also es können Bußgelder verhängt werden, auch gar nicht so wenig, bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes. Sind Schadensersatzansprüche der Nutzer vorgesehen und auch Maßnahmen, die Behörden ergreifen können bei wiederholten Verstößen bis zur Schließung eines Online-Dienstes. Also es ist jetzt nicht, wo man sofort damit rechnen muss, dass der Dienst geschlossen wird oder 6% des weltweiten Jahresumsatzes fällig werden, aber das sind so die Maximalrisiken, denen man sich gegenüber sieht, wenn man sich damit nicht beschäftigt.
Ja, nämlich bis heute das eine der ersten Aufträge, die wir hatten, was die DSGVO anging, als sie 2016 in Kraft trat, war doch mal diese 4% auszurechnen bei einer großen deutschen Bank. Das hat dann dazu geführt, dass sie ein sehr großes DSGVO-Projekt im Anschluss für 2 Jahre hatten. Genau, es gibt einen kleinen Beitrag dazu auf unserer Website, den wir natürlich verlinken werden.
Richtig. Aber genug dazu, was hast du denn zu tun?
Also bei mir ist es gar nicht DSA und nichts Spannendes Neues, sondern ehrlich gesagt eine Sache, die wir so oder ähnlich öfter mal haben. Ich bin drin in einer sich anbahnenden IT-rechtlichen Auseinandersetzung, so eine bisschen typische Sandwich-Situation und wir versuchen gerade noch die Eskalation zu verhindern.
Worum geht's denn? Was ist der Fall? Was passiert da jetzt?
Also die Mandantin,
soweit du darfst.
Genau, die Mandantin ist ein Softwarehaus, das trifft ja auch viele Mandantinnen zu, insofern keine große Geheimhaltungsverpflichtung hier. Nein, also ein Softwarehaus, das eine spezielle ERP-Software herstellt oder erstellt, mit der bestimmte Maschinen, bestimmte Prozessabläufe innerhalb dieser Maschinen gesteuert werden. Der Kunde, großer Kunde, mehrere, viele Werke, wo solche Maschinen rumstehen und gesteuert werden wollen, hat er explizit darum gebeten, dass eine weitere Software eines anderen Herstellers in diesen Vertrag integriert wird. Man wollte also das alles aus einer Hand haben. Ja, diese andere Software übernimmt auch Aufgaben der Maschinensteuerung. Man kann sie trennen, aber es macht schon Sinn, das aus einer Hand zu haben zu wollen, aus Sicht des Kunden. Und ja, ich musste da gar nicht groß abraten, aber die Mandantin hat wegen des dringenden Kundenwunsches sich dann drauf eingelassen und also die anderen dort unter Vertrag genommen und deren Software mitverkauft. Und jetzt passiert eben, was passiert, wenn man zwischen den Stühlen sitzt.
Lass mich raten, die andere Software funktioniert nicht.
Das ist nicht der Vorwurf. Okay. Sie funktioniert wohl. Also man ist da noch im Testen, aber es geht um einzelne Schnittstellen, wo es jetzt noch zusätzlicher Skripte bedarf, die nach Meinung der Mandantin von dem anderen Softwareunternehmen kommen müssen. Die sehen es im Prinzip auch ein, wollen sich aber nun dafür bezahlen lassen und vor allem nur zu ihren eigenen Konditionen, insbesondere Geschäftsbedingungen liefern, was jetzt nicht so im Sinne der Mandanten ist.
Nee, passiert ja aber leider gar nicht so selten. Wie löst ihr das jetzt in dem konkreten Fall?
Also wenn es jetzt nur um dieses eine Skript ginge, dann würde man sich da wahrscheinlich schon irgendwie einigen können und eine schlanke Lösung finden, im Zweifel offen lassen, nach welchen Bedingungen das dann da geht. Es bahnt sich aber an oder ist eigentlich offensichtlich, dass das der Anfang einer größeren Auseinandersetzung sein sollte und steht so ein bisschen die Verlässlichkeit des Partners dort in Frage. Der Vertrag, der dort zwischen den beiden Softwareunternehmen geschlossen wird, ist eigentlich ziemlich wasserdicht, weil er letztlich den Vertrag, den die Mandantin mit dem Besteller geschlossen hat, 1:1 durchreicht und weitergibt. Aber natürlich steht die Mandantin dumm da, wenn der Partner nun nicht liefern möchte. Insofern muss man jetzt mal testen, ob der Partner vertragstreu sein möchte. In meiner Inbox, weil wir das ja als Ausgangspunkt hatten, findet sich eine Mail, wonach das danach nicht aussieht. Und dann bleibt wohl dem Kunden nicht so furchtbar viel über, als sich kurz- oder mittelfristig nach anderen Lösungen umzusehen.
So, jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast heute, Professor Dr. Philipp Hacker. der sein Studium und Referendariat unter anderem in München, Salamanca, Berlin gemacht hat. Von da kennen wir uns auch, nämlich aus dem Referendariat in Berlin. Falls einige deiner Studenten zuhören, ich könnte Geschichten erzählen. Never underestimate your professor. Okay, zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich erinnere mich sehr gerne daran zurück. Das kann man wohl sagen. Freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns zu unterhalten. Aber was gibt's noch über dich zu erzählen? Promoviert und habilitiert in Berlin, habilitiert zum Datenprivatrecht, finde ich sehr spannend, auch darüber könnte man lange sprechen, Master in Yale gemacht. Inzwischen bist du aber Professor und Leiter des Lehrstuhls für Recht und Ethik der digitalen Gesellschaft an der European New School of Digital Studies an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Und da forschst du unter anderem zu der Regulierung aufstrebender Technologien, insbesondere Artificial Intelligence, hast da zahlreiche Veröffentlichungen, unter anderem zur Regulierung von ChatGPT und anderen großen KI-Modellen, gerade ein Paper veröffentlicht, das ich mit großem Interesse gelesen habe. Und darüber wollen wir heute auch sprechen mit dir. Bevor wir jetzt einsteigen, ganz tief einsteigen in die rechtlichen Untiefen, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern eine kurze Einführung geben? Also worüber sprechen wir eigentlich? Was ist KI?
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Total spannend, klasse, schön, dich und euch hier mal wiederzusehen. Was ist KI? Das ist eine gute Frage. Das sind nicht nur die Zuhörerinnen und Zuhörer oder ich oder wir, die uns die Frage stellen, sondern auch das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, eigentlich die ganze IT-Rechtswelt. Denn es ist ja gerade so, das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, dass KI, also künstliche Intelligenz, in gewisser Weise reguliert werden soll auf europäischer Ebene. Aber wenn man das regulieren will, sollte man natürlich wissen, worüber man spricht. Also als Jurist würde man es gerne definieren, um dann sagen zu können, das fällt halt drunter und das nicht.
Das könnte durchaus helfen, ja.
Das wäre praktisch, ja. Und dann wäre ja so ein erster Reflex, also meiner jedenfalls, vielleicht mal Leute zu fragen, die davon Ahnung haben. Also Juristen, InformatikerInnen, ja. Und wenn man da ein bisschen nachguckt, also ich habe ein paar Informatik-Lehrbücher bei mir zu Hause, immer wenn man mal irgendwie nicht einschlafen kann, dann kann man da ein bisschen nachblättern. Und die erzählen einem leider alle was anderes. Ja, also die Informatiker sind sich selber nicht einig, was KI eigentlich ist. Es gibt aber so einen groben Konsens, würde ich sagen, der allerdings leider im jetzigen AI Act, das ist sozusagen die KI-Verordnung auf europäischer Ebene, die gerade gestaltet werden soll und in der Mache ist, nur sehr unzureichend umgesetzt ist. Also was ist KI jetzt eigentlich? Wenn man Informatiker und Informatikerinnen fragt, dann würden die wahrscheinlich sagen, naja, es ist irgendwas, was menschliches Verhalten oder menschliches, Denken imitiert, und zwar auf rationale Art und Weise. Also human thought, human Action oder Rational Thought, Rational Action. Und das sind dann noch ganz unterschiedliche Spielarten, da gibt es also tausende Definitionen, aber das ist so ungefähr, was dahinter steht. Und dann gibt es natürlich verschiedene Tests, ja. Ein bekannter Test ist der Turing-Test natürlich, aber mein Lieblingstest ist eigentlich der IKEA-Test, also etwas ist erst dann, geht jetzt nur für Roboter natürlich, ne? Aber etwas ist erst dann eine KI, wenn das Ding selbstständig ein IKEA-Regal aufbauen kann.
Das können ja die meisten Menschen schon nicht.
Ja, genau, deshalb sind die ja zum Teil auch superhuman, wie man sagt, also übermenschlich. Oder der Coffee-Test natürlich, ja? Also irgendwo reinkommen, egal wo, und sich einen Kaffee machen. Also da würde ich zum Beispiel schon mal durchfallen, weil ich gar keinen Kaffee trinke. Aber long story short, das ist ein bisschen unklar alles. Es sind aber avancierte Modelle und die fallen eigentlich in zwei große Kategorien. Das eine ist sogenanntes Machine Learning, maschinelles Lernen. Das ist eigentlich der Hauptzweig dessen, was wir heute KI nennen. Das gibt's auch schon länger. Also die wesentlichen Algorithmen da, zum Beispiel fürs Training, Backpropagation von 1986. Aber erst so 2006 sind da wirklich die großen Durchbrüche gemacht worden, die es jetzt ermöglichen, auf großen Datenmengen effizient diese Systeme zu trainieren. Stichwort neuronale Netze. Und da haben wir jetzt gleich sozusagen den nächsten Durchbruch, den wir jetzt gerade live erleben. Dazu kommen wir dann gleich. Aber ich will noch sagen, es gibt eine zweite Kategorie, eine ältere, neben Machine Learning. Das sind die Expertensysteme. Das sind also sozusagen hardcoded rules, wo man sich wirklich mit Experten hingesetzt hat, gesagt hat, wie sieht denn das jetzt aus mit dieser Molekülstruktur? Ne? So in den 80ern hat man sowas gemacht. Und was sind jetzt Anwendungsbeispiele? Vor allem aus dem Bereich Machine Learning, also gerade in der Wirtschaft gibt es natürlich sehr viel. Credit Scoring, ja, People Analytics, also gerade im Bereich Recruitment oder so kann man halt relativ viel machen. Dann natürlich autonomes Fahren, klar, Computer Vision, alles was mit Gesichtserkennung, Bilderkennung und so weiter zu tun hat. Aber natürlich auch Medical AI, ja, also Krebserkennung und solche Sachen. Viele unsinnige Beispiele dabei bei KI. Und die große Frage ist dann halt, was machen wir jetzt damit? Und vor allem, was machen wir mit der neuesten Generation? Und das muss ich schon sagen, ist wahnsinnig spannend. Das sind wahrscheinlich momentan so die spannendsten Wochen in meinem beruflichen Leben bisher, weil einfach so wahnsinnig viel passiert mit ChatGPT und anderen Modellen, wie sie jetzt gerade kommen. Können wir gerne gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen.
Das ist ja eigentlich so ein bisschen das, wie es jetzt so rüberschwappt, wenn ich mir überlege, meine Eltern hatten gerade goldene Hochzeit, da habe ich da die Gelegenheit nicht ausgelassen, so zu tun, als hätte ich mir die Rede, die erwartet wurde, die ich da halte, von einem Chatbot schreiben lassen. Ja. Ehrlich gesagt, also das ist nicht ganz schlecht, was da rauskommt. Ne? Es ist zwar natürlich generisch, hat jetzt wenig zu tun mit dem Leben meiner Eltern, woher auch. Aber je mehr Informationen man reingibt, umso mehr kommt dann schon bei rum. Und das ist ja dann schon, also das hat, glaube ich, viele sehr beeindruckt, inklusive mir, ja, was so ein Chatbot kann. Nur, wo ist eigentlich da, also was man nicht nach außen sieht, ist, wo ist eigentlich der Machine Learning Aspekt da dran? Ne? Mhm. Also das, woran sehe ich eigentlich, dass die Antworten besser werden, je öfter der gefragt wird?
Ja, das sieht man wahrscheinlich auch gar nicht. Ich möchte auch meinen, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Das ist bei OpenAI auch nicht so ganz klar. Viele Modelle, also das ist sozusagen eine Sache, die man generell, glaube ich, mal klarstellen muss. Es ist nicht so, dass Machine Learning Modelle grundsätzlich im Live-Modus weiter dazulernen. Das kann sein, muss aber nicht. Kann man sozusagen ein- oder ausschalten, diese Lernkapazität. Je nachdem, ob es Sinn macht, die in der Umgebung, in die sie dann freigelassen werden, in the wild, wie man so schön sagt, eben weiter lernen zu lassen. Und bei manchen Applikationen macht das natürlich Sinn, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Customer Feedback oder so, dann will ich vielleicht tatsächlich gucken, hat das jetzt geklappt, hat das der Person geholfen oder nicht. Bei solchen Sachen wäre ich da eher vorsichtig und ich möchte auch meinen, dass OpenAI, die haben ja ihren Source Code nicht und das Modell nicht offengelegt, aber die haben das sehr stark moderiert und es würde mich sehr wundern, wenn sie jedenfalls das irgendwie 1:1 lernen lassen würden, das bestimmt nicht, denn dann passiert genau das, was im Jahr 2016 Microsoft passiert ist, als die eine andere Version, den so Ty hieß der Bot, ja, losgelassen haben, der dann auf einmal rassistische Kommentare von sich gegeben hat, einfach weil das die höchste Aufmerksamkeit auf Twitter generiert hat. Das heißt, viele Modelle, gerade in so sensiblen Bereichen, sind darauf ausgelegt, vorher zu lernen. Die lernen anhand eines klar definierten Test- und Trainingsdatensatzes und dann werden sie sozusagen fertig, rausgegeben und dann lernen die gar nichts mehr. Also man kann sie dann wieder anschalten oder abschalten und man kann ein Update aufspielen oder so, aber das ist dann im Grunde wie eine handelsübliche Software.
Ja, wie glaubst du, da gab es jetzt, oder ist ja schon eine große Aufregung und irgendwie auch so ein bisschen die Erwartung, das ist jetzt der Anfang von was ganz Großem. Wie ist so deine Einschätzung? Wie wird uns KI in den nächsten Jahren beeinflussen? Was kommt da auf uns zu?
Ich glaube eine ganze Menge. Und das ist jetzt, glaube ich, der Moment wirklich mit ChatGPT und anderen Modellen. Gibt ja auch wirklich eine Reihe anderer, auch in Europa, muss man sagen, wirklich tolle, die da produziert wurden. Also zum Beispiel Björn Ommer, Prof für KI an der LMU, der hat Stable Diffusion entwickelt. Ja, also das ist ja das State-of-the-Art-Model für Image Generation. Auch hier in Deutschland gibt's Aleph Alpha in Heidelberg. Die machen mit Luminous auch ein echt gutes Tool. Das Machine Learning passiert halt vorher, aber das sind LLMs, das sind Large Language Models, die trainieren halt auf riesigen Textmengen, deshalb ist das auch Machine Learning. Die schauen sich praktisch riesige Mengen Material an, die hauptsächlich im Internet gescraped wurden und funktionieren, wenn man so will, wie so eine Autocomplete-Funktion von Google. Also wenn ich jetzt irgendwie bei Google eingebe, Philipp Hacker, dann könnte da irgendwie als Autocomplete, weiß nicht, irgendwas kommen, Idiot oder Fußballer oder sonst
Fire was. Firebeast.
Was? Firebeast, sorry. Das sicher nicht. Naja, das wird mich stark überraschen.
Wenn wir jetzt, unterscheidet sich dann Autocomplete schon, weil das ist ja wirklich live. Ne? Wenn du da Super eingibst, ist halt dieser Tage Super Bowl die Vervollständigung. Ja. Sonst mag es dann irgendwie andere Dinge sein.
Oh, das ist aber natürlich richtig, ja. Also die spielen natürlich auch permanent neue Versionen aus. Also wir wissen ja nicht genau, was im Backend passiert, aber das wird natürlich, also gerade was jetzt so Content Moderation, wo wir vielleicht wieder noch rankommen, betrifft, das wird natürlich ständig abgedatet, weil klar, du willst ja nicht, dass, wenn jetzt mal raus, also sagen wir mal hypothetisch, jemand hat jetzt rausgefunden, wie man doch ChatGPT entlockt, wie man mit ein paar Mitteln eine Atombombe baut, das will man ja gerne wieder abstellen. Mhm. Das wird dann auch abgestellt, wenn das entsprechend gemeldet wird. Aber Insgesamt, glaube ich, ist das wirklich nur der Anfang, den wir jetzt sehen. Und vielen Leuten, die bisher nicht so viel mit KI zu tun hatten oder die so dachten, ah, das ist irgend so ein Hype, irgend so für Nerds und so, die sehen jetzt, hoppla, das macht doch eine ganze Menge. Und das betrifft insbesondere halt auch, ich meine, das ist jetzt sozusagen ein bisschen generischer Satz, aber das betrifft halt insbesondere auch Knowledge Worker, ja, wie uns. Ich habe jetzt gerade mit meinen Studenten hier letzte Woche geübt, wie man das in einer Klausur verwenden kann, also in dem Essay.
Geübt.
Genau, ja. Wie die jetzt ein Essay schreiben können damit, dass sie dann bei mir einreichen. Ich bin echt gespannt. Wir haben bestimmte Regeln gesprochen, die müssen es offenlegen, die müssen natürlich hartes Fact-Checking machen, die müssen das alles mir nachweisen mit Fußnoten, die bisher ChatGPT noch nicht liefert. Es gibt jetzt ein neues Modell in Amerika, das schon für Anwälte amerikanische Cases von selbst dann die Zitierungen einfügt, also die Cases und so weiter. Das wird in Deutschland auch kommen. Ich glaube, die nächsten Jahre werden da eine ganze Menge Fortschritt bringen. Wahrscheinlich nochmal eine andere Modellklasse, die nicht so viel halluziniert. Das werden wahrscheinlich keine Large Language Models sein. Das wird wahrscheinlich anderes Modell sein, aber vielleicht auch eine Decision Engine, wo sozusagen verschiedene Modelle zusammenarbeiten. Das ist auch jetzt schon der Fall. Aber da stehen wir echt erst am Anfang und eigentlich ist es großartig. Man wird damit sehr viel effizienter machen können. Es wird auch vielen Leuten helfen, glaube ich, die jetzt echt Probleme haben und vor einem bleißen Blatt sitzen und nicht wissen, was sie sagen sollen.
Ja.
Oder die dyslexic sind oder irgendwie sowas, die halt einfach dann unproblematisch E-Mails schreiben können. Aber es hat natürlich auch echt hohe Missbrauchsgefahren und da müssen wir vorsorgen mit ein bisschen
Regulierung. Bevor wir dazu kommen, jetzt hast du zweimal gesagt Large Language Models. Sag nochmal, was ist sozusagen der Counterpart dazu? Also was gibt es noch neben den Large Language Models, weil du sagst, ja.
Ja, also generell gibt es im Bereich des Machine Learning unterschiedliche Untergruppen. Und was jetzt gerade so Furore macht, das ist Large Generative Models. Generative deshalb, weil die was generieren. Natürlich generiert alles irgendwie, aber typischerweise bisher einfach so ein Score, ja. Also sowas, die Kreditwürdigkeit von Herrn Hacker ist wieder unter aller Kanone, ist wieder bei minus 17 oder so. Oder halt bei plus 50. Das ist jetzt noch nicht so aufregend. Diese generativen Modelle, die generieren dann eben Text, Bilder, Videos oder sowas. Das ist das eine, was besonders ist. Das zweite, Large Language Models natürlich generieren Text und keine Bilder. Und das zweite, was besonders ist, dass die besonders general sind, sagt man, also besonders breiten Anwendungsbereich haben. Die können multimodal sein, sodass sie also Text und Bilder verarbeiten oder ausspucken können oder Videos und können insbesondere auch verschiedene Tasks sich vornehmen. Also normalerweise die bisherige AI, die war so konzipiert und deshalb so erfolgreich, weil sie eine enge AI ist, also narrow AI, sagt man, ja. Eben nicht general, nicht so wie Menschen, sondern die kann halt eine Sache sehr gut, ne? Also Credit Score oder irgendwie einschätzen, wie hoch das Fraud Risk oder sowas ist. Und die können jetzt mehrere Sachen und das wird immer breiter werden. Die können halt den Text zusammenfassen, können ihn auch vervollständigen, können ihn übersetzen und so weiter. Und deshalb sind die so ein bisschen General Purpose, sind sozusagen irgendwie, wenn man so will, langsam auf dem Weg Richtung Artificial General Intelligence, dieser Art Singularität, vor der manche Angst haben. Und sie sind deshalb besonders, weil sie eben large sind. Das bedeutet, sie sind mit sehr, sehr vielen Daten gefüttert, viel mehr als ein normales Modell. Sie haben extrem viele Parameter, 175 Milliarden bei ChatGPT. Ungefähr. Andere haben noch mehr. Ja, Googles 500 Milliarden und das nächste GPT-4 wird wahrscheinlich, also Trillions, was auch immer das auf Deutsch ist, Billionen Parameter haben. Deshalb extrem groß und sie brauchen halt, das ist auch noch wichtig und vergessen viele, extrem große Compute-Kapazitäten. Also du brauchst einen Supercomputer, um Dinge zu trainieren. In Deutschland gibt's das nur in Jülich, in der Forschungseinrichtung. Da ist der Platz begrenzt. Das heißt, das ist auch einfach ein Kampf um Hardware. Wenn Deutschland da bestehen will und Europa, brauchen wir mehr Supercomputer. Das ist ziemlich einfach, sonst kann man die Dinger gar nicht trainieren. Das ist so, wie wenn man Kuchen backen will ohne Mehl. Das, naja, das geht vielleicht noch, aber ohne, sagen wir, keine Ahnung.
Ah, ja. Ohne Ofen wird schwierig.
Ofen, ja, genau.
Und ohne Mehl schmeckt auch nicht, aber es ist
Doch. Mein bester Schokoladenkuchen immer ohne Mehl.
Solange er nicht ohne Schokolade ist, ist alles gut.
Ja, richtig, ja.
Ja, du hast schon angesprochen, große Chancen, es wird ja immer so ein bisschen vergessen, für uns Wissensarbeiter, so sehe ich das auch, aber eben auch große oder einige Risiken. Was sind so die allgemeinen rechtlichen Herausforderungen, wenn wir uns jetzt mit diesen AI beschäftigen, AI-Modellen?
Also ich würde sagen, meistens, also bis vor kurzem hätte ich die Antwort gegeben, typischerweise sind das vier. Das ist erstens Datenschutz. Da geht es natürlich um die Daten, die verwendet werden zum Training. Da geht es aber auch um die Inferenzen, die gemacht werden, wenn man dann auf einmal ableiten kann, hallo, der Herr Hacker hat diese oder jene politische Ausrichtung oder was weiß ich. Zum Zweiten geht es um Transparenz. Die Frage, kann ich das irgendwie nachvollziehen oder nicht? Das ist auch irgendwie eine Subkategorie des Datenschutzes, aber geht auch drüber hinaus. Das Dritte ist Diskriminierung, würde ich sagen. Das ist ein manifestes Problem, immer wieder nachgewiesen. Übrigens natürlich nicht nur bei Computern, sondern bei Menschen genauso. Genauso Transparenz, auch ein Riesenproblem. Also es gibt wenige Leute, die mir in den Kopf reingucken können. Valentinstag heute, und da muss man natürlich sagen, eine Person gibt's vielleicht, aber egal. Hätte sie gerne.
Sagte er, während er mit mir und Martin genau, im Podcastraum saß.
Ja, ich habe die Blumen schon abgeliefert.
Guter Mann.
Ja, und jetzt aber das neue vierte, was problematisch ist, vielleicht ist Haftung. Ja, also wer haftet am Ende?
Für uns Juristen eine relativ offensichtliche Frage eigentlich, aber
richtig, ja, aber im Detail nicht immer ganz so einfach zu beantworten, weil wir ja diese Netze haben von Akteuren. Das ist ja meistens nicht ein Developer, sondern es sind es halt ein Developer-Team, das prätrainiert ein Model, dann kommt dahinter sozusagen eine anderes Venture, das ist dann ein bisschen feintuned auf einen spezifischen Anwendungsfall, dann kommt der Anwender und dann kommt noch vielleicht noch mal jemand anders, ein User oder so, und wer am Ende da haftet, ist nicht mehr ganz so trivial, aber ich würde auch sagen, da gibt es jetzt auch Vorschläge von einer Kommission, habe ich auch gerade ein Paper zugeschrieben, großes, 70 Seiten, wer Lust hat, gibt's mehr zu lesen. Aber das sind so die Klassiker, wenn man so will, und jetzt als Neues, glaube ich, tatsächlich kommt hinzu mit der generativen KI Content Moderation. Also, weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, aber jedenfalls irgendwie sowas wie, ne, wie gehen wir mit den Inhalten um? Das, was wir eigentlich von Plattformen bisher kennen. Ne? Ja. Wie gehen wir mit Hassrede, wie gehen wir mit Fake News und sowas um? Das war bisher nicht so ein großes Problem, weil Credit Scoring, da hat niemand Interesse dran. Die Bank hat kein Interesse dran, jetzt einfach irgendwelche Zahlen halluzinieren zu lassen.
Wobei es natürlich, man könnte auch sagen, je nach Definition, ist ein Unterfall von Verantwortlichkeit der Haftung.
Richtig.
Weil du jetzt sagst, das haben wir ja nicht sagen daily, aber dann eben schon häufig, wie ist die Plattform verantwortlich? Ja. Und da hast du jetzt halt eben, wie ist diejenige, die eben also das System nutzt, auf welcher Stufe von den 3, 4, 5, die du da beschrieben hast, auch immer.
Genau, also absolut, das überschneidet sich, das ist ja, glaube ich, das Spannende, das schafft jetzt sozusagen so Kurzschlüsse zwischen Rechtsgebieten, die aber bisher gerade im KI-Bereich noch unterbelichtet waren. Also wenn man sich jetzt ganz hart mit KI-Regulierung beschäftigt hat, so wie ich viel, dann war das bisher nicht so ein großes Thema, weil natürlich irgendwie Bots können was posten und so, ja, aber es war mehr so ein spezifisches Plattformthema. Ja. Und das ist auch genau das Problem, dass die Leute, die den DSA, also den Digital Services Act, der in Europa ja dafür zuständig ist, irgendwie Fake News und Hassrede und ähnliches möglichst irgendwie einzudämmen, sozusagen der Nachfolger von NetzDG, das kennen vielleicht viele noch mehr, dass der konzipiert war als Plattformregulierung. Das heißt, die Leute haben sich einfach nicht wirklich überlegt, was KI da für eine Rolle spielt, und haben auch mit den Leuten, die sozusagen KI-Regulierung oder auch Informatik machen, nicht sich hinreichend ausgetauscht, glaube ich. Und das ist ein Problem, weil das zur Folge hat, dass unserer Analyse nach der Digital Services Act einfach auf generative KI brettenbreit nicht anwendbar ist. Und das ist natürlich ein Problem. Es gibt jetzt erste nette Experimente. Die Leute von Streitgut haben so ein, darüber wurde im Spiegel berichtet, haben so ein Experiment gemacht. Die haben sich dann einfach mal so einen richtig kompletten, schönen, hasserfüllten, mit Fake News geladenen Shitstorm von ChatGPT generieren lassen. Muss man ein bisschen rumspielen, dass man das kann, weil ChatGPT eigentlich sozusagen drauf programmiert ist, dass der sowas nicht ausspuckt. Kann man aber aushebeln. Ich sage jetzt nicht wie, aber ist nicht schwierig.
Look in the show notes.
Genau, ist dann unten unter dem genau. Podcast-Link stehen. Und die haben sich gleich noch, das ist ja das Praktische, den Code generieren lassen für maximale Verbreitung. Ja, ein Computercode, der war auch ziemlich gut offenbar. Und die haben das dann nicht gepostet, sondern haben das an die Developer zurückgegeben, haben gesagt, guck mal, das ist irgendwie doof, was machen wir jetzt? Und die haben dann auch reagiert, haben schnell versucht, das System anzupassen. Das sei auch, werden ständig neue Versionen ausgespielt. Aber das ist natürlich eine neue Qualität. Also da können jetzt halt staatliche Akteure, oder auch nicht staatliche natürlich, aber wenn wir jetzt gerade an problematische, autoritäre Staaten denken, die gerade in größere Konflikte verwickelt sind, fällt einem ja der ein oder andere ein, wenn die jetzt ihre Trollarmee loslassen, das ist natürlich sehr praktisch für die, wenn die in sekundenschnelle, perfekt gestylte Fake News und Hass-Postings gegen
Regime und auch etwaige Reaktionen von Usern auch noch eingehen können. Ne?
Genau, das wird dann alles automatisiert.
Und sagen, ja, nee, aber es stimmt doch, weil sie hier...
Genau, und das alles im Brustrum der Überzeugung. Man kann dann einstellen, ob das wissenschaftlich klingen soll oder einfach hart assi oder irgendwas zwischendrin oder einfach nur übertrieben selbstsicher. Ja. Das ist eine neue Qualität, finde ich. Mhm.
Dann haben wir vielleicht einen Punkt noch, können wir heute, ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe heute, die ein bisschen einzugrenzen, worüber wir sprechen. Wir beziehen es gleich wieder ein bisschen runter, aber das Thema Urheberrecht, ne, das ist jetzt was unter den IP-Lern, auch bei uns in der Kanzlei natürlich dann immer, ja, wer hat denn da eigentlich Rechte? Ich glaube, ist auch schnell beantwortet, aber je nachdem, ja. Da
habe ich auch, zwei Aufsätze drüber geschrieben.
Da kommen die Aufsätze,
die Shownotes werden voll wie nie.
Die habt ihr bestimmt schon gelesen. Also insofern, genau.
Alle.
Deshalb finden wir es kein Riesenthema. jetzt mal kurz zu dem Juristischen und sozusagen dazu, was gibt's denn da jetzt schon an spezifischer AI-Regulierung? Können wir kurz machen, ne? Nicht so viel. Es gibt den AI Act in the Making, ne? Wie ist da der Stand der Dinge?
Also das ist tatsächlich total spannend gerade. Also, vorweg muss man sagen, auch für die jetzt nicht so stark juristischen Hintergrund haben, es gibt natürlich eine ganze Menge Regulierung, die auf KI anwendbar ist, auch wenn da nicht draufsteht, dass die auf KI anwendbar ist. Ne? Das sollte man nochmal dazu sagen. Also das ganze Nichtdiskriminierungsrecht, das ganze Datenschutzrecht ist natürlich auf KI anwendbar, auch wenn das so nicht da drin steht. Und dann gibt's halt sozusagen, ich nenne das gerne mal so den Digital Overhaul so auf, in Europa, so der Versuch, das Europarecht fit zu machen und damit natürlich auch die nationalen Rechte für die digitale Transformation. Und da sind tatsächlich bisher einige Sachen verabschiedet worden. Digital Markets Act, Digital Services Act, die nicht spezifisch auf KI, sondern ja auf Plattformen ausgerichtet sind, die aber natürlich genauso auf KI Anwendung finden. Also meiner Ansicht nach ist es auch so, wenn das so bleibt wie jetzt, es kommt tatsächlich darauf an, wie generative KI reguliert wird, also ChatGPT und so. Wenn das nicht wirklich in den KI-Act, also in den AI-Act einfließt, dann wird eigentlich die Haupt-KI-Regulierung der DMA sein, der Digital Markets Act. Denn der, und das ist schon revolutionär, dazu habe ich natürlich auch ein Paper, der Digital Markets Act ist der erste, der jetzt so wirklich spezifisch das Hardcore-Business-Model von Big Tech reguliert, der also sagt, wie die Rankings auszusehen haben. Ja, wenn ich jetzt auf Amazon mal wieder Kletterschuhe suche, ja, dann gebe ich Kletterschuhe ein und dann kommt ja ein gewisses Ranking, ja, also das erste, zweite, dritte Schuh und so. Und das ist natürlich deren Hot Shit, so, ja, das ist deren Magic Sauce, wie das ist alles, da steckt alles KI dahinter. Und das wird jetzt zum ersten Mal spezifisch reguliert. Da steht jetzt drin, Artikel 6 Absatz 5, DMA, das muss fair, transparent und nicht diskriminierend sein. Was heißt das? Kein Mensch weiß es. Und also, gibt schon gewisse Hinweise, dann kommt aus dem Kartellrecht, aber es ist nicht so ganz klar, wie das umgesetzt wird. Das ist ganz spannend, hatte ich ein Projekt mit Zalando Research jetzt gerade, wo wir versucht haben und auch einen Algorithmus entwickelt haben, um das mal technisch auch umzusetzen. Long story short, es gibt einiges, aber die Frage war, wie steht's beim KI, beim AI-Act? Da sind wir tatsächlich mittendrin. Der Council, also der Rat der Europäischen Union hat einen Standpunkt festgelegt im Dezember. Das Parlament ist gerade mittendrin. Da bin ich auch immer wieder ein bisschen dabei, sozusagen, Full Disclosure, und versuche da beratend so ein bisschen tätig zu sein.
Ein bisschen ist ganz gut, du bist sehr umfassend beratend tätig bei der EU-Kommission, glaube ich, bei der Bundesregierung, aber ja, wollte ich unterbrechen.
Ja, aber in unterschiedlichen Formaten sozusagen. Aber das macht ja auch Spaß, da zu gucken, dass irgendwie wie Recht entsteht und so als, wenn man so will, überparteilicher Beobachter ein bisschen Input zu geben, wie die Wissenschaft das sehen würde oder halt ich in dem Fall. Naja, aber das wird jetzt dieser Tage, also wirklich diese Woche und nächste Woche ist also sozusagen, was ist heute Dienstag, ne? Morgen Mittwoch ist die große, große Debatte tatsächlich jetzt wahrscheinlich bei Ausstrahlung des Podcasts gestern oder vorgestern im Europäischen Parlament, allerdings mehr hinter verschlossenen Türen. Wie sieht's aus genau mit General Purpose AI, also mit generativen Systemen, und wie sieht's aus mit der Definition von KI?
Ob die sozusagen damit reinkommen? Vielleicht nur noch einmal einen ganz kleinen Schritt zurück. AI Act, den Act gibt's ja eigentlich gar nicht so richtig im EU-Vertrag. Ne? Es gibt Regulation und Directives und wir sind also im Rahmen der Regulation, der Verordnung. Es ist also eine, wie die Datenschutzgrundverordnung, wird also der AI Act auch eine Verordnung, die dann unmittelbar von Portugal bis Schweden überall gelten soll und gelten wird, wenn sie soweit ist. Ne? Genau. Jo, und wann ist es soweit?
Was ja, also der, also mein Best Guess ist, dass, weil die Positionen von Rat und Parlament doch relativ weit auseinander liegen bisher. Also wir wissen auch nicht, wie die Parlamentsposition aussehen wird, aber die wird es wahrscheinlich irgendwann, ich vermute, im März, April geben. Dann beginnt der in den EU-Verträgen ja auch nicht festgehaltene Trilog, also sozusagen das Verhandlungsprozedere zwischen Rat, Kommission und Parlament, um dann am Ende einen Entwurf zu haben. Der wird wahrscheinlich Ende 2023, Anfang 2024 fertig werden. Und dann sind es nochmal 18 Monate, bis das ganze Ding Anwendung findet. Das heißt, wir sind dann Mitte 2025. Das sieht so aus, als wäre es noch eine Zeit lang hin. Ist ja auch. Aber man muss natürlich sagen, das sind massive Dinge, die da einfach auf die Unternehmen zukommen. Und eigentlich, wenn man da bereit sein will, muss man jetzt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen.
Was ja schwierig ist. Wenn du selbst, also wenn ich jetzt mir überlege, ich habe als Unternehmen vielleicht tatsächlich so eine Anwendung oder beschäftige mich eben damit und sehe jetzt, okay, da passiert was. Du hast ja schon ein bisschen vorweggenommen. Wenn ich an AI Act denke, dann denke ich, der regelt AI. du sagst jetzt, naja, nach deiner Interpretation oder eurer Forschung ist das gar nicht so richtig der Fall. Das hört sich für mich wie so ein klassischer Fall von, die Gesetzgebung wird überholt von den technischen Entwicklungen. Ist das so? Kannst du ein bisschen vielleicht nochmal ganz, ganz kurz skizzieren, was ist denn nun in diesem AI-Act und warum bist du der Meinung, naja, am Ende ist der gar nicht so, passt der gar nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass wir hier, wenn man so will, so ein Paradefall haben eines Akts, der auf eine spezifische Technologie zugeschnitten wird und bei dem die Technologie dann, genau wie du sagst, eigentlich die Gesetzgebung schon während des Gesetzgebungsprozesses überholt.
Aber inwieweit ist es, also eigentlich, die schreiben sich ja auf die Fahne, sei technologieneutral. Also sozusagen, was die KI am Ende kann, ob sie Bilder kreiert, ob sie Texte und ob sie Shitstorms generiert oder irgendwie Essays schreibt, würde doch gerade nicht geregelt, sondern es ist sozusagen auch egal, welche Art Software dahinter liegt. Wo sagst du, nee, das ist gerade nicht technologieneutral, sondern es regelt ein Spezifikum?
Ja, also erstmal ist es insofern nicht technologieneutral, es ist halt spezifisch für KI gilt. Also wenn, dann ist es KI-neutral, wenn man so will. Das Problem ist aber, dass es eben sehr unterschiedliche Typen von KI gibt. Und was sagt der AI-Act? Der sagt, naja, man muss so, wenn man so will, Best Practices befolgen. Und das macht im Grunde auch alles irgendwie Sinn. So, ja, also sowas wie, dass man die Daten gut auswählt, dass man irgendwie Diskriminierung verhindert, dass man das einigermaßen transparent macht. Alles so Sachen, wo auch jeder Machine Learner sagen würde, ja, Logo, machen wir sowieso irgendwie, beziehungsweise macht Sinn, so im Großen und Ganzen. Man muss aber auch, und da kommt das jetzt so ein bisschen aus dem Banking-Law beziehungsweise aus dem Produktsicherheitsrecht so der Einschlag rein, man muss ein Risikomanagementsystem aufsetzen. Und das kennen wir auch aus dem Datenschutzrecht. Genau. Bei der Datenschutzfolgenabschätzung.
Was ist eine Datenschutzfolgenabschätzung? Nach Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung muss der für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche bei risikobehafteten Arten der Verarbeitung eine sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung vornehmen. Er muss also Verarbeitungsvorgänge, die aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und Zwecke der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten Betroffener mit sich bringen, vorab auf ihre Folgewirkung für den Privatsphärenschutz prüfen. Damit sollen frühzeitig mögliche negative Konsequenzen für die Betroffenen identifiziert werden, um risikoadäquate und effektive Gegen- und Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Bei der Entscheidung darüber, ob die Schwelle zu einem hohen Risiko überschritten ist, ist die Liste mit Fällen der zwingenden Datenschutzfolgeabschätzung in Absatz 3 von Artikel 35 zu berücksichtigen, in der zum Beispiel persönlichkeitssensible automatisierte Bewertungen und Profilbildungsmaßnahmen aufgeführt sind. Außerdem empfiehlt es sich dringend, in die von den Aufsichtsbehörden veröffentlichten Positiv- und Negativlisten zu schauen, um diese Entscheidung zu treffen.
Man muss praktisch sich anschauen, was sind jetzt die Risiken für die betroffenen Personen, also für deren Grundrechte und für deren Gesundheit und sonstige Sachen, und das mal aufschreiben und dann sagen, und bei diesen ganzen Risiken von diesem System, ja, was für Milderungs-, also Mitigation Measures, wie können wir das irgendwie verbessern oder abmildern oder so, was können wir da vorschlagen? Und auch das würde man ja sagen, für wirklich Hochrisikosysteme, und all das gilt nur für Hochrisiko, für kritische Systeme sozusagen, ist vielleicht gar nicht so wenig sinnvoll. Aber der Punkt ist jetzt, das kann man noch machen als Entwickler, wenn man jetzt so ein Tool hat, sowas wie Credit Scoring. Ja, dann kann ich halt sagen, gut, ich mache da so ein Scoring und das hat den und den, die und die Auswirkungen. Da, am Ende kriegt jemand einen Kredit oder nicht und so. Und das hat halt diese und jene Auswirkungen auf die Person. Ich versuche das irgendwie jetzt besser zu machen. Ne? Und das kann ich irgendwie machen. Wenn ich jetzt so ein General-Purpose-System habe, wie ChatGPT, dann kann das für 1 Million Anwendungen genutzt werden. Und wenn ich jetzt, eine Sache, die man zum Beispiel machen muss, ist, laut dem AI Act, man muss, Artikel 15, man muss die, ist auch alles vom Vokabular her falsch, aber man muss die Performance, also die Leistungsfähigkeit messen. Da steht Accuracy drin, das ist technisch völlig verkehrt, aber man muss die Leistungsfähigkeit, ob das Ding gut ist oder nicht, ob es macht, was es soll. So, und die Robustness und Cybersecurity. Und zwar für jeden Use Case, für alle Intended Purposes. Und bei General Purpose heißt es, für alle 1 Million Use Cases. So, dann mal los. Viel Spaß. Die Anwälte finden es natürlich vielleicht ganz gut, aber das wird ein relativ langes Dokument. So, und deshalb ist, das ist das Problem. Dadurch, dass die Dinger jetzt auf einmal so viel breiter geworden sind in der Anwendung, passt diese auf Narrow AI zugeschnittene KI-Verordnung nicht mehr. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um?
Müsste nicht, dass wir immer mal wieder reingrätschen, sonst...
Muss man.
Nein, aber müsste man nicht... Also ist ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich dann der Adressat? Du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ja, was ist denn jetzt, wenn ich, nehmen wir mal ChatGPT, weil es jetzt irgendwie allen bewusst ist, was es ist. Ja, es macht halt einen Unterschied, ob ich damit die vorhin schon beschriebene Rede zur goldenen Hochzeit mir kreieren lasse oder Shitstorms generieren lasse oder irgendwelche anderen Dinge tue. Müsste man nicht diese Pflicht, dieses Risk Assessment zu machen, auf denjenigen verlagern, der dieses AI-Model nutzt, müsste es nicht so sein, dass das ausreicht, das sozusagen auf diesen Intermediary zu beziehen.
Ja. Ich stell mir gerade den Diktator vor, der bei uns anruft und sagt, ich habe da eine Idee, wie ich diese AI nutzen kann. Darf ich das eigentlich? Aber ja,
genau. Und den könnt ihr total beruhigen, weil der darf. Das ist überhaupt kein Problem. Also, und dein Vorschlag ist super, denn man könnte fast glauben, du hättest unser Paper gelesen, weil das ist natürlich genau der Vorschlag, den wir machen. Also wunderbar. Es ist tatsächlich so. Will ich nur mal sagen, es ist hier habe nicht ich alleine geschrieben, sondern mit Andreas Engel. Habilitant in Heidelberg und Marco Mauer, Student an der HU und aus meinem Team. Also ist auch cool, ne? Student, der da mitmacht, das finde ich immer super. Hat auch mitgeschrieben. Und ChatGPT hat auch ein bisschen mitgeschrieben, haben wir aber disclosed, wo wir es gemacht haben.
Wollte ich gerade fragen, habt ihr das auch
entsprechend? Ja, Logo. Okay. War aber total ineffizient. Hätte ich persönlich in einem, würde ich sagen, 20% der Zeit runterdiktiert. Aber jetzt Inhalte, ne?
Also du hast halt auch ein bisschen Vorsprung gegenüber anderen ChatGPT-Nutzern.
Der eigentliche Punkt ist tatsächlich der, ich gebe mal ein Beispiel. Mein Lieblingsbeispiel ist mir bei der Verfassungsaufsatz eingefallen. Also, was ist eurer Meinung nach, wir machen jetzt hier Umfrage, ja? Können die Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch überlegen. Was ist Hochrisikoanwendung? Erstens, eine KI, die eingesetzt wird in einem autonomen Fahrzeug, ja? Bestimmt, also Computer Vision guckt halt, ist das jetzt ein Mensch oder ein Eichhörnchen? Ja? Kann ich drüber fahren oder nicht? Also natürlich besser ausweichen, aber ne?
Ja.
Das zweite ist das, also erstens, das wäre die erste Option. Zweite Option, tatsächlich, Diktator X, autoritäres Regime, lässt mal wieder volle Kanne Hassrede gegen seine Regimegegner los. Das Computerteam macht das, verarbeitet das noch ein bisschen, ziseliert es so ein klein bisschen und lässt das dann volle Kanne weltweit los. Drittes Beispiel, gestresstes Ehepaar, beide berufstätig, haben jetzt den Geburtstag der 5-jährigen Tochter vor der Brust, lässt sich durch ChatGPT und Stable Diffusion die Geburtstagseinladung machen. Ja, also irgendwelche Ähnlichkeiten mit bestehenden Personen sind natürlich rein zufällig. Und weil sie so viel zu tun haben, gucken sie auch nicht mehr drauf, gucken nur, ist der Name der Tochter richtig geschrieben. Ja, bumm, wird abgeschickt an die Kita-Eltern. So, das sind die drei Fälle. Autonomes Fahren, Diktator oder Geburtstagseinladung für 5-jährige Tochter. Was ist das Hochrisikobeispiel?
Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich möchte auch gerne Mitleidsbekundungen, wenn die Hörerinnen und Hörer das hier nachhören. Ich habe gerade ein Wochenende hinter mir, wo wir Samstag den Geburtstag eines Vierjährigen und Sonntag den Geburtstag eines
Achtjährigen. Du hast doch gar keine Tochter, das zählt nicht.
gefeiert haben. Ich weiß also, wo das
wo der Schuh drückt.
Und muss ich sagen, ich habe dein Paper gelesen. Ich bin also voreingenommen.
Das ist natürlich unfair.
Ja, du hättest vorher nicht, also hättest erst nach dem Podcast veröffentlichen dürfen. Ja. Seien wir schlau, stellen wir uns dumm. Ich würde natürlich sagen, es ist der Diktator. Also ob man Eichhörnchen oder das freche, nee, sag ich jetzt nicht. Also den, es ist der Diktator. Ja. Hätte ich gesagt, bevor ich dein Paper gelesen hätte. So kann man es, glaube ich.
Ich hätte wahrscheinlich, bevor ich mein Paper gelesen habe, auch gesagt, dass autonome Fahren ist vielleicht auch irgendwie wichtig.
Jetzt finden wir raus, hast du dein Paper gelesen?
Was jetzt, ist nachdem ich das heute zur Vorbereitung zum ersten Mal gelesen habe, ja, fiel mir auf, Nanu, was hat ChatGPT mir da aufgeschrieben? Nee, es ist natürlich völlig absurd. Wenn man den letzten Vorschlag des Parlaments ernst nimmt, dann ist es so, dass nur Beispiel 3 Hochrisiko ist. Also die Geburtstagseinladung.
Ja, schon absurd.
Warum? Weil wir nicht mehr richtig drauf geguckt haben. Ja, und da kann ja vieles passieren. Da steht also dann natürlich die, klar, die Reputation der Tochter auf dem Spiel und so. Das haben die sich natürlich nicht überlegt. Aber der Hintergrund ist, man will jetzt, oder man überlegt, ob man sämtliche Generative AI Applications einfach generell für Hochrisiko erklärt, eben inklusive der Geburtstagseinladung. Und das ist halt völlig absurd, aber es ist da nicht mehr Hochrisiko, wenn jemand drauf guckt. Also wenn der Diktator sich das alles machen lässt und aber dessen PR-Team guckt nochmal kurz drüber und sagt, hey, läuft super, boom, hauen wir raus, dann ist es nicht mehr Hochrisiko.
Also alle Datenschützer wissen natürlich sofort die Parallele. Ja, wir haben ja bei dem Profiling Artikel 22 genau dasselbe Thema. Genau. Wie sagen wir immer allen Mandanten, wie kommt ihr raus aus dem 22?
Rubberstamp.
Einfach sagen, da guckt noch jemand drauf schaltet sozusagen Diskriminierung dadurch aus, dass er sagt, ja, so machen wir das hier immer.
Empfehlen wir nicht, sagt das, sondern macht das.
Was meint das Verbot automatisierter Entscheidungen im Einzelfall nach der DSGVO? Nach Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung haben betroffene Personen das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, wenn diese ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dazu zählt auch das Profiling. Dies bedeutet aber, dass die Vorschrift nicht gilt, wenn ein Mensch die letzte Entscheidung über das Ergebnis der automatisierten Abwägung trifft. Welchen Einfluss der Mensch auf die Umsetzung der Entscheidung konkret haben muss, damit die Norm nicht gilt, ist umstritten.
Ja, aber das ist wirklich krass, oder? Ich meine, es ist ja jetzt seit 2016 gibt es die Diskussion und dass man das nicht mal gelernt hat. Aber das zeigt halt wieder, das wird jetzt mit heißer Nadel reingestrickt, ja? Und da überlegt sich keiner so richtig, welche Folgerungen hat das? Da ist keine Verbindung zu anderen irgendwie Rechtsakten gezogen.
Sprich, der AI-Act wird auch gelten für die private Nutzung von...
Absolut.
Was
in dem Fall dann schon, ja.
Ja, weil ihr nicht drüber guckt.
Ja, also es ist so, es wird keine Pflichten geben für private Nutzer nach bisherigem Stand. Aber die KI, wie auch immer das dann zu denken ist, die KI-Applikation trotzdem ist dann Hochrisiko. Wie auch immer der Developer jetzt wissen soll, ob ich das privat jetzt für Hochrisiko nutze oder nicht, ist auch völlig ungeklärt, ja. Mhm. Weil wenn ich drüber gucke, dann ist es ja nicht Hochrisiko. Dann muss der Developer also nicht dieses alle beachten. Wenn ich jetzt drauf gucke, ist es Hochrisiko, dann hätte er es beachten müssen. I don't know. Also es passt hinten und vorne nicht.
Wie kann man es besser machen? Also steht in eurem Paper, aber vielleicht in
ganz kurz
Sätzen.
Ja, also erstens, das, was du schon vorschlugst, ja, also meiner Ansicht nach ist ganz zentral Beispiel IKEA-Schraube, ja, haben wir, glaube ich, auch, hat ChatGPT bestimmt auch ins Paper geschrieben, ja. Also, wenn ich in einen Laden in Obi gehe und mir ein Set Schrauben kaufe, mit denen ich einfach irgendwie mein IKEA-Regal zusammenbasteln will oder irgendeine KI, die diesen Test bestanden hat, den IKEA-Test, dann muss die natürlich nicht den Anforderungen für ein Space Shuttle genügen. Aber wenn das Ding, die Schraube für ein Space Shuttle verwendet wird, ja, dann muss die natürlich den Anführungen für ein Space Shuttle genügen. Und wer es wissen will, in unserem Paper, wir haben nachgeguckt, es gibt dafür eine eigene DIN oder Norm oder schieß mich tot Verordnung. Also die ist, ich glaube, Fußnote 9. Ist super spannend. Und genauso sollte man es natürlich sinnvollerweise bei der KI auch machen, dass man sagt, okay, diese breit anwendbaren Dinger, die sind nicht generell Hochrisiko, weil, sorry, Geburtstagseinladung für meine Tochter oder für Schieß mich tot, Weihnachtsrede für die Oma, das ist doch kein Hochrisikoeinsatz.
Ja, aber mal eine Rede für eine goldene Hochzeitsfeier.
Ja, richtig, gut, okay. Ja,
also. Martin hat es ja offensichtlich überlebt.
Ja, ich hab mal jemanden drüber gucken lassen.
Tote, ja. Kein Problem. Kommt auf die Familie an, würde ich mal sagen. Aber das kann man wieder nur schwer prognostizieren. Aber andere Sachen halt, wenn es dann für Recruitment so eingesetzt wird, dann kann man ja sagen, es ist Hochrisiko. Und dann müssen eben die, die das einsetzen, dafür sorgen, dass das ganze Ding auch wasserdicht gemacht wird. Und das müssen die natürlich machen im Zusammenspiel mit den Developern, sonst haben die ja keinen Zugriff.
Nur kurz eingegriffen, das haben wir ja auch bei der Datenschutzfolgeabschätzung schon. Ja, wir haben jetzt eine Mandantin, die setzt einen Chatbot auf ihrer Website ein, spezialisiertes Unternehmen, extra für Energieunternehmen, einen Chatbot programmiert und so weiter. Nichts kam von denen. Die wussten genau nichts dazu, wie sie jetzt, die wussten, es war irgendwas mit Microsoft, was dahinter steht. Die hatten gar nichts. Die haben ein bisschen das Ding trainiert. Das waren sozusagen die Feintuner, von denen du vorhin gesprochen hast. Und sie waren keine große Hilfe bei dem Risk Assessment. Wo man dann sagt, ja, was kann denn da jetzt eigentlich passieren, wenn die Leute irgendwas fragen, euch den Chatbot und der irgendwas anderes herausgibt. Also das wird auf jeden Fall ein Problem. Und man kann ja, wenn man solche Developer oder Feintuner berät, denen halt nur sagen, wie wir es im Datenschutz auch gemacht haben, bereitet euch vor auf die Kundenfragen. Die werden euch fragen, was sagen wir denn jetzt dazu? Was könnt ihr uns mal so ein Risk Assessment vorbereiten, damit wir das dann machen können? Und dann so wird wahrscheinlich ein Schuh draus. Ist nur
genau. Da gibt es auch tatsächlich, also Applied AI zum Beispiel in München, die machen da teilweise auch so Templates, also so Muster. Und das werdet ihr wahrscheinlich irgendwie auch machen oder so und andere. Da muss man einfach so ein bisschen strategisch vorausschauend denken. Aber ich glaube, Regulierung kann da auch helfen. Ein Gedanken... Beispiel oder eine Parallele, die man ziehen kann, ist Artikel 26 DSGVO. Also wenn mehrere zusammenarbeiten, um Daten zu verarbeiten, zum Beispiel wenn ich jetzt eine Fanpage hätte auf Facebook, dann bin ich ja sozusagen, bin ich bei Facebook irgendwie mit drin und Facebook verarbeitet, saugt aber die Daten ab. Dann sind wir jedenfalls für den Anfangsprozess da, für dieses Datenabsaugen und so, ist Facebook und ich, sind wir gemeinsam Datenverarbeiter. Und dann ist es auch so, wir sind sozusagen gemeinsam haftbar und müssen uns irgendwie intern verständigen, wie machen wir das jetzt, wer macht was.
3/4 der Zuhörenden fühlen sich wieder auf sicherem Terrain.
Und übrigens auch die Fanpage von Philipp kommt in die Shownotes.
Ja? Kommt in die was?
In die Shownotes.
Ah ja, die Fanpage, ja, die ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Aber das Beispiel ist ja total vergleichbar.
Nee, genau, finde ich nämlich auch. Also das war so die Idee, zu sagen, ja, wir machen es so ähnlich wie bei Artikel 26. Man muss unterscheiden, juristisch, wenn man so will, jetzt hart, zwischen Innen- und Außenverhältnis. Ja. Im Innenverhältnis wird es schwierig, weil natürlich die Deployer, also die dieses Feintuning machen, sehr gern mehr Informationen hätten über das Model. OpenAI hat ja sein Model nicht released. Wenn ich jetzt Deployer bin und das ein bisschen hier sozusagen zuspitze für, sag ich mal, Adidas will jetzt mit Stable Diffusion ein neues Design machen, ja, dann Stable Diffusion hat es komplett veröffentlicht. Also schlechtes Beispiel, aber sagen wir mit ChatGPT irgendwie was machen für Recruitment, dann wäre es natürlich cool, wenn ich sagen kann, hey, OpenAI, sag doch mal, wie sieht denn dein Model aus? Und vielleicht kann ich es ja dann nebenbei auch mal nochmal anders nutzen, ne? Ohne dass die es merken. Deshalb haben wir da immer gleich das Trade Secrets und so, dieses Problem, das kennt ihr bestimmt auch aus allen möglichen Verhandlungen.
Klar, liegt genau, ja.
Das ist dann der Klassiker da, ne? Und da muss man dann, gibt's Verfahren sozusagen mit Special Master, mit bestimmten Protective Orders von Gerichten, mit NDAs und so weiter. Damit kann man ja irgendwie umgehen, das ist sozusagen kein neues Problem. Und nach außen aber, um alle da ein bisschen auf Linie zu bringen und Disziplin zu generieren, dass OpenAI und die anderen auch wirklich kooperieren, würde ich sagen, gut, dann machen wir nach außen eben gesamtschuldnerische Haftung. Das heißt, für die Nichtjuristen, alle haften gleichermaßen und müssen dann nachgucken, wer jetzt wirklich welchen Anteil hat und wer es von wem irgendwie wiederkriegt. Aber sozusagen die geschädigte Person kann erstmal auf jeden zugehen, auf Adidas, die das genutzt haben, auf hier die Zwischenmänner, die das Feintuning gemacht haben und auf OpenAI, die das Modell hergestellt haben. Und die müssen halt intern sozusagen gucken und sich zusammenraufen, dass das Ding funktioniert und den Hochrisikoanforderungen im konkreten Einzelfall entspricht. Das wäre so die Idee.
Was natürlich dann gute Vertragsgestaltungsaufgaben sind, weil OpenAI sich natürlich in ihre Terms reinschreiben würde, dass sie dann im Innenverhältnis für nichts haften wollen. Und wenn sie in Anspruch genommen werden würden, dass sie dann eben, es sei denn, sie haben was falsch gemacht, wie man das dann so macht, das macht ja dann auch Sinn. Ein Punkt würde ich gerne nochmal ansprechen, Transparenz. Mhm. Es ist ja, also quasi wir haben es ja seit vielen, vielen Jahren im Verbraucherrecht, im Europäischen, Transparenz, Informationspflichten. Ich habe meine BIS geht um Informationsasymmetrien und dann schon immer, ja, schon damals habe ich geschrieben zu Information Overflow. Was nutzt es, wenn ich weiß, da steckt eine AI hinter? Also was nutzt mir der Warnhinweis als Betroffener? Wir berechnen deinen Score-Wert mithilfe künstlicher Intelligenz oder wir keine Ahnung, passen unser Ranking in dem Online-Shop an mithilfe künstlicher Intelligenz. Warum stehe ich da besser als vorher?
Ja, also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch sehr kontextabhängig, was der einzelne, Person, die jetzt damit unmittelbar betroffen ist, davon hat. Manchmal ist das vielleicht schon der Fall. Ich würde jetzt sagen, wenn ich als Prüfer jetzt die Essays meiner Studenten kriege und die dann offenlegen, hier und da habe ich das genutzt, dann ist das schon ganz sinnvoll als Info. Ich frage jetzt natürlich, wie glaubwürdig das ist, aber das steht auf einem anderen Blatt. Also das ist was ich gerne wissen würde. Oder auch, wenn ich als Reviewer ein neues Forschungspaper von einem Kollegen oder einer Kollegin reviewe, dann wüsste ich auch gerne, hat der oder die das eigentlich selbst geschrieben oder hat das ChatGPT geschrieben und wenn ja, warum und wie ist die damit umgegangen? Also in manchen Situationen sehr sinnvoll. In anderen, ganz viel bin ich völlig bei dir, es interessiert keinen Menschen sozusagen.
Es wird so kommen,
aber es interessiert niemand von den Betroffenen. Aber man darf nicht vergessen, bei diesen ganzen Informationssachen, es gibt eine Reihe anderer Akteure, die das ziemlich interessiert, nämlich Aufsichtsbehörden, NGOs, die dann sozusagen sagen, hoppla, die machen jetzt in dem Bereich, wenn es mit KI, das heißt, dass diese und jene Pflichten aus dem AI-Act gelten, heißt das, haben die das dann beachtet? Und da gibt's halt eine Menge Ansatzpunkte oder auch sozusagen Intermediäre, ja, so kennt man das ja aus dem Kapitalmarktrecht, wo das ja dieses ganze Disclosure Model überhaupt herkommt. Da gibt's ja auch irrsinnig lange Reports, die liest natürlich niemand von den Kleinanlegern, aber die Analysten lesen die und die
von
verarbeiten
Juristen,
die
dann. Juristen.
Genau, aber das wird dann weiterverarbeitet, das daran kann durchaus einen Sinn liegen.
Finde ich einen super wichtigen Punkt, weil es auch zeigt, und ich glaube, da könnte man bei vielen, auch im Datenschutz, bei vielen Punkten hin, weil die Betroffenen lesen die Datenschutzinformationen nicht. Aber natürlich liest vielleicht eine Aufsichtsbehörde das und sieht, die schreiben mir was von Artikel 22, oder die schreiben mir was von Drittstaatentransfer, haben die denn ihr Tier gemacht und so weiter. Also dafür, bloß da muss es eben nicht eine Informationspflicht, die gegenüber jedermann erfüllt wird, sondern da würde es reichen, einen Reiter auf der Website, wo alles steht, was man braucht.
Ja,
und nicht eben irgendwas, wo alle dran vorbeikommen, die einen Vertrag mit dir schließen
wollen. Da bin ich sofort dabei. Und was noch wichtiger ist meines Erachtens, maschinenlesbar. Denn eigentlich auch die Datenschutzbehörde macht das ja nicht, aber es gibt zum Beispiel ein Modell in den USA, das heißt MAPS. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das genau steht, aber das wurde eingesetzt, das Machine Learning Modell, und das ist dann trainiert auf Privacy Policies und hat zig Millionen Privacy Policies analysiert und kann dann feststellen, wo sind da problematische Punkte, und das wird dann geflaggt. Das haben die mit der FTC zusammen ausgespielt, also mit einer der amerikanischen Datenschutzbehörden, und dann kriegen die halt so einen Report, das und das sind die Kandidaten, die irgendwie hier besonders schwierige Terms haben, dann können die sich die mal genau angucken. Ja, oder man kann sogar das so machen, dass man sich den Unterschied aufzeigen lässt zwischen man kann so eine statische Code-Umgebung machen und dann gucken, welche Datenabflüsse im Smartphone zum Beispiel passieren, und das dann gegentesten gegen das, was in der Privacy Policy steht, und dann kriegt man automatisch so ein Diskrepanz-Ding. Das habe ich mir für meine Habil angeguckt. Da sind sonst auch die Footnoten, wenn es jemand interessiert. Und das ist halt sehr cool. Das kann ich dann visualisieren lassen, kann dann sagen, okay, der und der Anbieter hat 3% oder 5% Abweichung. Der Durchschnitt war sogar irgendwo, ich weiß nicht mehr so ganz genau, 2% oder so, aber ganz große Varianz natürlich. Und gerade in solchen Bereichen, ne, wie Verlagerung ins Ausland oder andere Sachen, wo so die Alarmglocken angehen, da kann man dann sagen, da gucke ich mal genauer hin als Aufsichtsbehörde oder auch als Wettbewerber oder als sonst wer. Ne?
Also du sprichst ja an so einen Disziplinierungseffekt, der damit einhergeht. In dem Zusammenhang ein Punkt, der mich noch interessieren würde, den du ja auch schon mehrfach so ein bisschen angesprochen hast, das Diskriminierungsrisiko, das einhergeht. Wie siehst du da die Lage? Hast du da einen Vorschlag, eine Idee, wie man damit eigentlich umgehen müsste?
Diskriminierung durch KI?
Ja.
Ja, da haben wir natürlich auch mehrere Paper zu veröffentlichen. Sorry, es ist immer same story over again.
Aber einen Professor gibt Professor ein, weißt du? Und belegt er auch noch alles, was er
übel,
sagt.
Übel, ja. Also ich Also da ist mein Petitum, wären vielleicht zwei, drei Sachen. Also das eine ist, dass man auch im Recht stärker zur Kenntnis nimmt, und das passiert in der Rechtswissenschaft zunehmend, aber weiß nicht, ob es schon so stark in der Praxis oder an Gerichten oder so angekommen ist, dass es natürlich einen großen Zweig der Informatik gibt, die sich damit beschäftigt und die auch sehr präzise Tools entwickelt hat, und die sind auch Open Source available und so, um erstmal zu gucken, so eine erste Einschätzung zu geben, ist das Ding denn diskriminierend oder nicht, wenn man eben hinreichende Daten hat. Mhm. Deshalb zweiter Punkt, braucht man natürlich irgendwie einen Zugriff auf die Daten. Und das macht schon Sinn im Sinne von Auditverfahren, da entweder seitens der Datenschutzaufsichtsbehörde oder halt der zukünftigen KI-Aufsichtsbehörde Zugriff zu ermöglichen. Das gibt's ja auch schon, Artikel 58, Absatz 1, Litera B oder was, DSGVO. Und das Interessante ist, dass gerade die Haftungsrichtlinie, beziehungsweise die Haftungsrichtlinien, das Haftungspaket, das die Kommission jetzt veröffentlicht hat, im September, 28. September 2022, genau sowas auch beinhalten, so Auskunftsansprüche, wo dann jemand sagen kann, ich habe hier den Verdacht, dass da was schiefgelaufen ist mit Diskriminierung, kann ich mal die Daten sehen. Und dann muss man natürlich wieder über Geschäftsgeheimnisse und so weiter reden, aber grundsätzlich braucht man da so Zugriffsrechte. Also sozusagen, man braucht die AI-Experten, man braucht die Zugriffsrechte und man braucht drittens auf jeden Fall stärkeres Enforcement. Das ist ein Riesenproblem im Antidiskriminierungsrecht, dass immer im Grunde die Opfer auf sich alleine gestellt sind. Und in anderen Ländern ist das so, dass auch Antidiskriminierungsstellen klagen können, dass wir so eine Art Verbandsklage haben. Das gibt's hier nicht. Das gibt's ja nur in Berlin mit so bei öffentlichen Behörden und sowas, aber sonst nicht. Das ist noch was, wo echt Nachholbedarf besteht. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch mal sagen, brauchen wir auch eine Diskussionskultur, die zeigt, dass da viel möglich ist, dass man nämlich der Maschine gewissermaßen unter die Motorhaube gucken kann. Und man kann das Gehirn von Personalern eben nicht aufschneiden oder freilegen, ja. Und wenn ich es geschickt anstelle und Zugriff zu den Daten habe, dann kann ich eben auch das Ding so einstellen, dass es möglichst wenig diskriminiert und im Zweifelsfall auch weniger als auch ein menschlicher, jedenfalls durchschnittlicher Entscheider. Und darin liegt auch eine große Chance. Ich habe also deshalb zum Beispiel auch mit Informatikerinnen und Mathematikern Modelle entwickelt, wo wir genau sowas entwickelt haben, Algorithmen, die man praktisch post hoc auf so ein ML-System draufsetzen kann, um Diskriminierung dann zu verringern und hoffentlich sie geringer zu machen als bei menschlichen Entscheidern. Wenn man das gut macht, dann wäre, glaube ich, für alle was gewonnen.
Wobei natürlich die schwierigste Frage ist, was ist da jetzt Diskriminierung? Weil man selektiert ja gerade, und da ist ja sozusagen notwendiges Ergebnis, dass manche in was auch immer man sucht reinfallen und die anderen eben nicht. Ja? Und, aber wenn man das verobjektivieren, wahrscheinlich dann eben doch mal dokumentieren muss, dann ist ja auch schon viel gekonnt. Ja, genau, dass ich die Kriterien eben offenlege.
Genau. Also da gibt's alle möglichen Metriken und Scores sozusagen aus der Informatik, die genau das erfassen. Da kannst du dann auch sagen, bei Rankings würdest du sagen, ja, es kann ja nicht zweimal die Nummer 1 vergeben werden. Richtig. Aber du kannst halt sagen, dass wenn 30%, sag ich mal, Frauen sind, dann müssen halt unter den ersten 10 drei Frauen sein, sowas zum Beispiel, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und das kannst du dann implementieren und so weiter. Und da kannst du dann, das ist alles gut umsetzbar. Maike Zelicke, meine Co-Autorin, hat da ganz viel zugemacht, hat auch ein super Paper geschrieben, das heißt FAIR. Und da haben die genau so einen Algorithmus zum Beispiel entwickelt. Und wir haben andere entwickelt, wo man das auch implementieren kann. Also das sind technische Probleme und das sind auch rechtliche Probleme. Und da stehen riesige rechtliche Fragestellungen dahinter, nämlich das, was glauben wir eigentlich, was fair ist in unserer Gesellschaft? Was ist eigentlich Diskriminierung? Wo endet Diskriminierung? Wo fängt sowas wie Leistungswettbewerb, legitime Differenzierung an? Ich glaube, das wäre was für einen eigenen Podcast, aber das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Namen und wir haben natürlich auch dazu schon ein Paper geschrieben.
Das wird jetzt der Running Gag.
Ja, ich habe auch das Gefühl.
Genau. Nee, aber ich glaube, da ist viel zu tun in dem Bereich sowieso. Wie, ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich noch mehrere Stunden weiter reden. Machen wir. Wir schalten nur die Mikros aus vorher. Philipp, vielen, vielen Dank. Das war ein Feuerwerk, würde ich mal sagen, der Themen, die es da gibt. Man kann hoffen, dass die KI-Verordnung noch den ein oder anderen Abzweig nimmt in die eine oder andere Richtung, die euch vielleicht besser gefällt. Ich bin gespannt, was jetzt bei der DSGVO in den Trilogverhandlungen rausgekommen ist, ist ja nicht immer gerade zur Freude aller Rechtsanwender. Die einzige, die sich freuen, sind die Berater und Anwälte. Und so wäre mal meine Prognose bei dem AI Act auch werden.
Die EU-Kommission sorgt für uns.
Dass wir da eine gute Lobby-Organisation haben, die die Verordnungen und auch Directives schon so macht, dass wir genug Arbeit haben. Aber gut, es ist eben auch kein einfaches Thema, muss man halt auch sagen. Es ist dagegen ist irgendwie Verbraucherrecht, wir machen Widerrufsrecht schon noch vergleichsweise überschaubar gegen das, was da eben heutzutage so in Europa hängt. Jo, vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit. Ganz toll und ich bin sicher, wir haben da Anschlussfragen.
Wenig überraschend, viel Spaß gemacht und wir haben jetzt viel Lesestoff.
Super, das freut mich sehr.
Wahrscheinlich ist auch alle, wenn man uns ab und zu mal hat eingießen hören, lag es daran. Genau, ja, damit sind wir am Ende angekommen von Folge 35 von Herting FM. Nochmal vielen Dank, lieber Philipp.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und für den guten Apfelsaft.
Apfelwein? Nein, nicht in Frankfurt, sondern in Berlin, wie immer. Vielen Dank, Marlene. Ich hoffe, du beehrst mich wieder und wir finden wieder...
Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn du mich fragst, ob ich nochmal kommen will. Aber sehr gerne, hat wieder großen Spaß gemacht.
Weitere Gäste mit, so soll es sein. Alle Folgen findet ihr wie immer unter herting.fm. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, gilt, was immer gilt, bewertet, hinterlasst irgendwelche tollen Nachrichten, schreibt, wenn ihr jemanden kennt, die hier mitmachen möchte und sich gerne interviewen möchte, möglichst zu Themen, die zu unserer Kanzlei passen. Ansonsten findet ihr alles, was zu finden ist, bei uns auf Instagram, auf Twitter vor allem und natürlich auf unserer Website herting.de und alles, nicht alle Papers, aber 3, 4, 5, 7, 11 Papers verlinken wir auch nochmal und sonst einfach nach Philipp Hacker googeln und dann schauen, was Autocomplete auswirft.
Da wäre ich auch gespannt. Das muss ich gleich mal ausprobieren.
Ja. Vielen Dank und bis bald. Ciao.
Vielen Dank. Thank you.